Problem. Geht es weiter? Ist das, der Stick eingesteckt? Ah ja, jetzt genau. Ich habe euch einen Psalm mitgebracht. Einer meiner Lieblingsstellen zu diesem Thema. Psalm 111, Vers 2 und 3. Da schreibt der Psalmbeter: Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. In der Bibel steht, schon lange bevor die modernen Wissenschaften gegründet wurde, etwas von Forschung. Und der Psalmbeter sagt, wer die Werke des Herrn erforscht, der hat Freude daran. Weil es einfach so faszinierend ist, was Gott macht. Und es ist ja tatsächlich so, je mehr wir wissen von unserer Erde, von der Schöpfung, vom Weltraum, desto mehr wissen wir eigentlich, dass es noch so viele offene Fragen gibt, dass es so faszinierend ist. Manchmal wird heute gesagt, wer Wissenschaftler ist, der kann eigentlich nicht an Gott glauben. Warum eigentlich? Warum wurde diese Meinung so populär? Ist eigentlich sehr, sehr komisch, weil die Gründer der modernen Wissenschaften waren alles gläubige Leute, die aus der Bibel heraus ihren Anreiz genommen haben zu forschen. Die großen Pioniere, Leonardo da Vinci, Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, Isaac Newton, Blaise Pascal, waren alles gläubige Leute, die ihre Motivation aus der Bibel heraus genommen haben. Warum? Warum war die Bibel ein Anreiz zur Forschung? Das kann man eigentlich ziemlich einfach erklären. Unsere Vorfahren, die Germanen, waren, als sie noch nicht christianisiert waren, als sie noch im Urwald gelebt haben, möchte ich mal so sagen, haben an chaotische Naturgötter geglaubt. Es waren ganz, ganz schlimme Götter, auch die Griechen und Römer haben ja an solche Götter gedacht, die wirklich schlimmer waren als sie selber fast. Und es ist ganz klar, wenn chaotische Götter die Natur schaffen, dann ist auch die Natur chaotisch. In der Bibel steht aber was ganz, ganz anderes von unserem Gott drin. Gott ist ein Gott, der Ordnung liebt, der Gesetze liebt, der alles wunderbar gemacht hat. Psalm 148, Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel aus, lobt ihn in den Himmelshöhen, lobt ihn all ihr alle seine Engel. Lobt ihn, ihr himmlischen Mächte, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe. Also Gott ist ein Gott, den wir loben sollen. Warum? Loben sollen sie alle den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und zugleich wurden sie geschaffen. Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig. Er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Ordnung gibt, die immer gleich ist, das ist die Grundlage für Wissenschaft, dass wir wirklich unsere Welt erforschen können. Ich sag mal, unsere Vorfahren hatten gar keinen Grund, die Natur zu erforschen, weil die für die eh chaotisch war. Aber die Bibel sagt, Gott hat ewige Ordnungen geschaffen. Und deshalb können wir die Natur erforschen. Und ich möchte jetzt mit euch die Schmetterlinge anschauen. Ihr habt das schon auf der Einladung gehabt. Vielleicht kennen sich einige von euch ein bisschen aus mit Schmetterlingen. Schmetterlinge sind ja wunderbare Geschöpfe. Es gibt einen Schmetterlingsforscher, der sagt oder hat gesagt, ich könnte mir all die verschiedenen Formen und Farben nicht ausdenken, in denen es Schmetterlinge gibt. Es sind einfach so viele und so faszinierende Formen. Wer weiß, was das ist, hat man auf der Einladung. Ja. Das war der vorige, ich glaube, den hatten wir vorher. Ja, Moment mal, Distelfalter, nee. Es ist ein bisschen ein anderer. Wer weiß es? Tagpfauenauge, ne? Genau, gibt es auch bei uns. Das da gibt es auch bei uns, heimischer Schmetterlingart. Kennt sich jemand aus? Der kleine Fuchs. Stopp, war zu schnell, genau, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Dann, genau, Schwalbenschwanz, genau richtig, ein wunderschöner Schmetterling. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Also, Schmetterlinge sind ja von ihrer Entwicklung her schon eigentlich ein reines Wunderwerk. Wenn man überlegt, wie Schmetterlinge entstehen. Zuerst sind sie nur ein Ei an irgendeiner Brennnessel oder an einer Pflanze. Dann wird aus diesem Ei, schlüpft eine Raupe. Und wenn die sich voll und satt gefressen hat, dann verpuppt die Raupe sich. Und es wird daraus also aus dem Tier, das auf der Erde gekrochen ist, wird ein Tier der Luft, das so richtig herrlich fliegen kann. Und schon das allein ist eigentlich ein Wunder, wie aus so einer Raupe ein Schmetterling werden kann. Eine völlig neue Schöpfung, etwas völlig Neues. Ich möchte mit euch jetzt aber noch anschauen das Geheimnis der Schmetterlingsflügel. Einer, der den Schmetterling unter dem Mikroskop untersucht hat, hat eine Frage gestellt, die habe ich auch übers Internet herausgelesen. Er fragt in einem Chat: Habt ihr eine Ahnung oder eine Vermutung, wie es dazu kommt, dass Schmetterlingsflügel meist farbig schillern? Denn wenn ich mir so einen Schmetterlingsflügel unter einem Mikroskop lege, erscheint er mit seinen Schuppen, also hier haben wir das, braun, ocker, gelb. Gibt es dafür eine Erklärung? Wenn ja, würde ich mich freuen, eine Antwort zu erhalten. Also warum schillern Schmetterlingsflügel so schön farbig, wenn man sie draußen in der Natur sieht, aber unter dem Mikroskop sind sie irgendwie farblos, ocker, braun, gelb. Hier haben wir Schmetterlingsflügel 40-fach vergrößert. Wir sehen schon, dass die Flügel aus einzelnen Schuppen bestehen. Und wenn man es dann nochmal vergrößert, habe ich jetzt auch nicht gemacht, habe ich alles nur im Internet raus, 100-fach vergrößert, dann sehen wir, wie diese einzelnen Schuppen so Rillen in ihren Flügeln haben. Und in diesen Rillen steckt das Geheimnis des Schmetterlingsflügels drin. Nämlich, wenn man dann das noch mehr vergrößern würde, sieht man so eine Struktur. Man nennt es Christbaumstruktur. Und das ist das Geheimnis des Schmetterlingsflügels, nämlich, dass diese Strukturen das Sonnenlicht filtern und spiegeln. Man kann sich das so vorstellen, vielleicht habt ihr im Garten schon mal mit dem Gartenschlauch gespritzt, ja? Dann seht ihr, dass Licht nicht einfach nur weiß ist, sondern dass da verschiedene Farben drinstecken in dem Licht. Schon mal gehört? Im Licht stecken verschiedene Farben drin. Könnt ihr mal ausprobieren im Garten, wenn die Sonne scheint, mal beim Gartenschlauch spritzen, da sieht man Regenbogen. Jeder Regenbogen zeigt, dass Licht aus verschiedenen Farben besteht. Und der Klassiker, das Prisma, da sieht man es ganz schön, diese Regenbogenfarben in dem Licht. Und das Erstaunliche ist, dass der Schmetterlingsflügel diese Tatsache ausnutzt und das Licht der Sonne widerspiegelt, und zwar in der jeweiligen Farbe, die der Flügel eben hat. Und da stellt sich doch die Frage, woher weiß eigentlich der Schmetterling, dass das Licht aus verschiedenen Wellenlängen besteht, dass da unterschiedliche Farben drinstecken. Also man kann sagen, im Schmetterling steckt richtig Know-how drin. Der Schmetterling spiegelt das Sonnenlicht in der jeweiligen Farbe wider. Also ohne Licht gäbe es auch nicht die Farben des Schmetterlingsflügels. Da sehen wir doch, dass da irgendjemand sich was ausgedacht haben muss. Wunderbar. Je nach Wellenlänge, also die Blau, Rot, Grün, die haben verschiedene Wellenlängen und je nachdem spiegelt der Schmetterling das Licht wieder. Finde ich total faszinierend, richtig zum Staunen. Und wir staunen weiter. Ich habe euch eine Sonnenblume hier mitgebracht. Und auch da kann man was entdecken. Da seid ihr jetzt wieder dran. Wenn man die Sonnenblume genau anschaut, was fällt denn in diesem Korb hier drin auf? Genau. Und die Kerne, die haben eine bestimmte Anordnung. Wenn man da genau hinschaut, sieht man da so Spiralen da drin. Sonnenblumen wachsen nicht einfach willkürlich, sondern sie haben einen fest programmierten Code, wie die wachsen. Jede Sonnenblume hat rechtsdrehende und linksdrehende Spiralen und diese Spiralen haben genau den Versetzungswinkel von 137,5 Grad, ganz genau. Hat sich jemand die Mühe gemacht, das Schema einer Sonnenblume aufzuzeichnen, ja? Also jede Sonnenblume, egal wo sie wächst, egal wie groß sie ist, hat diese rechtsdrehenden und linksdrehenden Spiralen. Die tragen nämlich dazu bei, dass der Korb einer Sonnenblume optimal mit Kerne ausgefüllt wird. Schreibt Werner Gitt, also das ist so ein kleiner Tipp, wer sich damit beschäftigen möchte. Werner Gitt hat sich da die Mühe gemacht, das alles zu untersuchen. Wenn dieser Winkel auch nur um einen Grad abweichen würde, wäre das eine Katastrophe für die Sonnenblume. Dann wäre das ein heilloses Durcheinander. Die Sonnenblume könnte ihren Korb nicht mehr optimal ausfüllen. Auch da merken wir, dass irgendwie Weisheit in der Sonnenblume drinsteckt. Und es geht noch weiter. Die Anzahl der Spiralen, also die ist auch nicht willkürlich, sondern sie hat eine genaue Ordnung. Es gibt große Sonnenblumen, es gibt kleine Sonnenblumen und die haben alle genauso viele Spiralen, wie es verschiedene Fibonacci-Zahlen gibt. Und die haben auch was mit der goldenen Spirale zu tun. In der Sonnenblume steckt Mathematik drin, habt ihr das gewusst? Also man muss es jetzt nicht alles kapieren, ich wollte euch nur mal aufzeigen, wie die Fibonacci-Zahlen entstehen. Das ist eine ganz faszinierende Zahlenfolge, die immer noch nicht komplett erforscht ist, also auch da entdeckt man immer noch was Neues. Die Fibonacci-Zahlen sind so aufgebaut, dass sie immer die Summe der vorigen Zahl wird addiert. Also mit 1 geht's los, 1 und 1 ist 2, ne, das versteht ihr auch. Dann rechnet man zur 2 die 1 dazu, dann hat man 3. 3 ist eine Fibonacci-Zahl. Zur 3 rechnet man die 2 dazu, dann hat man 5. 5 ist auch eine Fibonacci-Zahl. Zur 5 rechnen wir was dazu? Die 3. Dann haben wir die 13. Zur 13 rechnen wir die 8 dazu, dann haben wir 21. Und so kann man das unendlich weitermachen. Also die Fibonacci-Zahlen gehen ins Unendliche. Und interessant ist, dass die Sonnenblumen genau die Spiralen nach der Fibonacci-Zahl haben. Also 55 oder 89 oder 144 oder 233, die ganz großen. So viele Spiralen hat eine Sonnenblume. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, woher weiß eigentlich die Sonnenblume etwas von Mathematik? Woher, wer hat die Sonnenblume so wunderbar gemacht? Hier sehen wir nochmal die Darstellung der goldenen Spirale. Also das ist praktisch diese Spirale, die man auch in der Sonnenblume sieht. Wie man die berechnen kann, nämlich auch genau nach den Fibonacci-Zahlen. Ganz innen habt ihr die 1, da geht es los mit 1, 3, 8, 3, oder 5, 8, 13. Das ist jeweils dann auch immer diese Kantenlänge von einem Quadrat. Und wenn man dann die Ecken verbindet, hat man genau diese goldene Spirale. Ich möchte nicht zu arg darauf eingehen, aber nur zeigen, dass diese Spirale nicht nur in der Sonnenblume vorkommt, sondern in ganz, ganz vielen Pflanzen, in ganz vielen Orten der Schöpfung. Ja, hier haben wir eine Muschel, wenn man die aufschneidet, dann geht es weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Pflanze ist, aber stopp mal, nicht so schnell. Eine Rose, ein Tannenzapfen, sogar Pusteblumen haben diese Spiralen drin. Eine Schnecke hat auch genau diese goldene Spirale. Dann ein Gänseblümchen. Gänseblümchen sind auch so aller Weltpflanzen, aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass da das Know-how des Schöpfers drinsteckt. Und sogar, faszinierend, in jeder Wirbelsturm baut sich nach dieser goldenen Spirale auf. Und auch die Galaxien im Weltraum sind genau nach diesen 137,5 Grad aufgebaut. Da könnte man jetzt noch ganz, ganz viele andere Bilder zeigen, wo das auch der Fall ist. Und es stellt sich doch wirklich die Frage, ob da nicht jemand dahinter steckt, der sich da ein System ausgedacht hat, der irgendwie in die Schöpfung etwas von sich hineingelegt hat, dass wir zu fragen, Mensch, wer hat das eigentlich alles gemacht? Gott ist dieser Schöpfer, der alles nach einer wunderbaren Ordnung gemacht hat. Wir können uns das gar nicht erklären, wie der das gemacht hat, aber es ist faszinierend. Ja, da haben wir es nochmal. Überall steckt die Handschrift des Schöpfers drin. Faszinierend. Ja, sogar eine Fibonacci-Katze. Nicht ganz ernst gemeint. Gott hat alles wunderbar gemacht. Und genau, zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal was anschauen. Wir haben ja jetzt gerade die Rems-Gartenschau mit der Remsi, die Biene, auch die Bienen sind faszinierende Geschöpfe, die erstaunliche Eigenschaften haben. Ich möchte mit euch noch zum Abschluss die Entwicklung der Biene anschauen. Bienen sind ja wirklich auch wie ähnlich wie Ameisen Geschöpfe, die in einem Staat leben. Das heißt, ein Bienenstock, was schätzt ihr, wie viele Bienen können in einem Bienenstock leben? Mal so eine Zahl. Bitte? Viel mehr, viel mehr. Ja, noch viel mehr. 70 mal mehr. Also, in einem Bienenstock können 70.000 Bienen leben. Darum spricht man auch von einem Staat. Und das Interessante ist, dass in einem Bienenstock kein Chaos herrscht, sondern Ordnung. Die Bienen wissen ganz genau, was sie zu tun haben. So eine Biene durchläuft einen ganz speziellen Rhythmus in ihrem Leben. Das fand ich einfach total faszinierend. Wenn eine Biene auf die Welt kommt, also schlüpft, dann ist sie die ersten 4 Lebenstage eine Putzbiene. Also die fangen ähnlich wie so mancher, der Karriere gemacht hat, mit dem Putzen an. Die putzen den Stock 4 Tage lang und die Brutzellen für die Eiablage. Wenn sie dann mit 4 Tagen fertig ist, das ist wirklich so, dann ist sie für 7 Tage eine Ammenbiene und sie füttert die Larven mit Saft, den sie in ihren Futtersaftdrüsen herstellt. 7 Tage lang. Wenn sie 7 Tage lang Ammenbiene war, dann wechselt sie zur Lagerarbeiterin. Also die wechseln ihre Berufe, also die können ziemlich viel. Lagerarbeiter, sie nimmt den Nektar entgegen, den die Sammlerbienen bringen, lagert den ein in den Bienenstock und sie sorgen auch für eine gute Durchlüftung des Bienenstocks, dass die Temperatur immer passt. Woher wissen die Bienen eigentlich das? Woher weiß die Biene, was sie machen muss? Hat der Schöpfer alles in sie hineingelegt? Wenn die Biene mit Lagerarbeiten fertig ist oder ihren Job gemacht hat, dann wird sie 2 Wochen nach ihrem Schlüpfen zur Baubiene. Sie macht Waben. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich die habe. Ja, ich habe da jetzt... Nee? Ja, hier sind es, genau. Die Waben. Die Waben sind ja auch so eine Wissenschaft für sich, was ganz Faszinierendes. Die Bienen bauen die Wabe genauso, dass der Bienenstock optimal ausgenutzt ist. Kann man rechnerisch auch nachrechnen, dass die Sechskantform der Wabe die optimale Form ist. Es gibt keine bessere Form für eine Bienen- oder für eine Platzausnutzung wie diese Sechskantform der Bienenwabe. Machen die alles, ohne das zu lernen? Und muss ich echt fragen, woher weiß eigentlich die Biene das? Woher wissen die das? Warum machen die das alle? Gott hat es den Bienen in ihr Erbgut hineingelegt, kann man sagen. Wenn die Bienen 2 Wochen lang Lagerarbeiterinnen waren, dann werden sie Wächterbienen. Dann passen die auf, dass keine fremde Biene in den Stock geht und irgendwas klaut und halten die Eindringlinge fern. Da kommt es manchmal auch zum Kampf auf Leben und Tod. Und am 22. Tag wird die Biene zur Trachtbiene. Dann fliegt die aus, um Honig zu sammeln, Pollen zu sammeln, Propolis. Da habe ich jetzt ein Bild gehabt, genau. Wenn die Biene zurückfliegt, dann kann sie bis zu 1/3 ihres Körpergewichtes tragen. Also so viele Pollen bringen die nach Hause. Jetzt nochmal eine Frage und ein paar Fragen zum Abschluss. Was denkt ihr, für 1 Kilogramm Honig, wie lang muss eine Biene fliegen? Oder anders gesagt, welche Strecke? Ja. Bitte? Was für eine Flugstrecke für ein Kilogramm Honig geflogen werden muss? Was denkt ihr? So mal einfach mal so schätzen. 10.000. Ja, das ist gar nicht schlecht. 10.000 war das? Es ist tatsächlich noch mehr. Es sind 150.000 Kilometer. Also über viermal um die Erde müssen Bienen fliegen, um einen Kilogramm Honig zu sammeln. Wie viele Blüten besuchen sie dann? Auch mal so eine Zahl, einfach mal so gesagt. Was denkt ihr? Ja. Ja, das war super geschätzt, 15 Millionen. 15 Millionen Blüten sind für einen Kilogramm Honig notwendig. Und das kann man die Zahlen noch weitermachen. 170 Blüten befliegt die Biene auf einem Flug und die können bis zu 13 Mal am Tag ausfliegen. Also besuchen die über 1000 Blüten. Genau, Bienen, auch wunderbare Geschöpfe. Ich liebe es, so im Sommer jetzt die Bienen zu beobachten, wie sie von Blüte zu Blüte fliegen. Die fliegen übrigens immer eine Art von Blume, wenn die ausfliegen. Die fliegen nicht auf alle Blüten, sondern immer nur eine bestimmte Art von Blüte auf einem Weg. Ja, wir kommen zum Ende. Gott hat die Welt wirklich wunderbar gemacht. Ach so, vielleicht zu dem noch. Woher wissen eigentlich die Bienen, wo sie hinfliegen müssen? Da haben die Bienen einen bestimmten Schwänzeltanz. Also die tanzen, da gibt es Bienen, die speziell dafür da sind, den anderen Bienen den Weg zu weisen. Und da gibt es einen Schwänzeltanz. Je nachdem, wie die Schwänzel in welche Richtung von der Sonne aus gesehen und wie lange die das macht, zeigt die den anderen Bienen den Weg. Die anderen schauen die Biene an, wie sie tanzt, welche Richtung, und dann fliegen die zielgenau dahin. Auch ganz, ganz faszinierend, woher wissen die Bienen das? Also es gibt so viele erstaunliche Eigenschaften bei den Tieren und bei den Blumen, dass man eigentlich nur noch aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Wie Gott alles wunderbar gemacht hat. Staune über Gottes Schöpfung. Das wollen wir auch machen und Gott loben. Ich möchte einfach zum Abschluss das nochmal vorlesen. Psalm 148, Halleluja. Lobt den Herrn vom Himmel aus. Lobt ihn in den Himmelshöhen, lobt ihn Schnee und Hagel, Feuer und Rauch, du Sturmwind, der seinen Befehl ausführt. Lobt ihn, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und all ihr hohen Zedern. Ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Lobt ihn, ihr Könige der Erde. Warum heißt es eigentlich, dass die Natur Gott loben soll? Wie machen die das? Ich denke, die Natur, die Schöpfung, die Tiere loben Gott, indem sie einfach genau das machen, wozu der Schöpfer sie geschaffen hat. Sie tun genau das, was Gott in ihnen hineingelegt hat. Und so loben sie ihren Schöpfer. Und genau das sollen wir auch machen. Wir sollen als Menschen Gott loben. Wir sind eben als Ebenbilder Gottes geschaffen, als Gegenüber Gottes. Gott hat uns die Sprache gegeben, im Gegensatz zu den Tieren. Und wenn wir unsere Sprache nutzen, um Gott zu loben, dann tun wir genau das, was Gott möchte. Wir sind seine Ebenbilder. Wenn wir unsere Nächsten lieben, tun wir genau das, was Gott möchte. Das gehört auch dazu, zum Gotteslob, dass wir Gott die Ehre geben und unseren Mitmenschen lieben. Ja, lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden. Ein Richter ist dann ein guter Richter, wenn er Recht spricht, so wie Gott das möchte. Junge Männer und junge Frauen, die Alten, gemeinsam mit den Jungen, sie alle sollen den Namen des Herrn loben. Denn sein Name allein ist hoch erhaben, seine Herrlichkeit erstreckt sich über Himmel und Erde. Einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt haben wir heute anschauen dürfen von Gottes Herrlichkeit, die sich über die ganze Erde erstreckt. Ja, lernt oder hört einfach nie auf zu staunen. Wenn er rausgeht, schaut doch mal auf die Blumen, schaut auf die Tiere. Staune über Gottes Schöpfung. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles so wunderbar gemacht hast. Wir können nur staunen über deine Schöpfungsmacht, über deine Schöpfermacht und Kraft. Ja, und Ich möchte dich wirklich bitten, dass wir nicht aufhören zu staunen über das, was du gemacht hast, über das, was wir sehen, aber auch, wie du uns liebst, dass du wirklich so groß bist, dass dir das Kleinste nicht zu klein ist, auch wir nicht. Danke, dass du uns auch wunderbar gemacht hast, dass du uns ansiehst, dass du auf unser Gebet hörst. Und so wollen wir dich loben und dich anbeten, auch mit unseren Liedern jetzt, mit unserem Gottesdienst und mit unserem Zusammensein. Amen. Ja, wir singen zum Abschluss nochmal ein Lied. Genau.